Sie hören More Than a Feeling, Gefühle und Gesellschaft.
Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Affective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
In unserer zweiten Folge haben wir Annabella Backes zu Gast bei uns im, darf man da eigentlich Studio zu sagen? Annabella ist ziemlich viel, wenn man mal schaut, was sie alles studiert hat und ist in der dritten Laufzeit des Sonderforschungsbereichs wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt D02, umkämpfte Ordnung der Emotionen, antifeministische Diskurse in sozialen Medien, das feministische und antifeministische Diskurse zum Beispiel um Abtreibungsrecht und Selbstbestimmung auf unterschiedlichen digitalen Plattformen untersucht, um diese in ihren Artikulationsformen und ihren affektiven Strukturen zu erfassen, zu verstehen und herauszukristallisieren, welche Affekte und Emotionen von derartigen Diskursen Gesellschaft ja mobilisieren. Herzlich willkommen, Bella.
Hallo. Bella, du hast Sozial- und Kulturanthropologie und Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und warst dann im Global Studies Program. Jetzt promovierst du in einem kommunikationswissenschaftlichen Teilprojekt. Welcher Disziplinen fühlst du dich denn am ehesten zugehörig und was ist das Besondere daran?
Ich glaube, ich fühle mich zu keiner Disziplin komplett zugehörig, beziehungsweise hat mich mein Studium gelehrt, dass man die alle gar nicht so klar voneinander abtrennen kann. Es gibt mediale Anthropologie, es gibt anthropologische Ansätze, die sich jetzt mehr in der Kommunikationswissenschaft etablieren. Ja, Global Studies ist sowieso alles und nichts. Von daher, glaube ich, kann ich das gar nicht so schwarz oder weiß beantworten. Ich fühle mich in meinem Projekt gerade sehr wohl. Ich fühle mich am SFB wohl, der ja auch anthropologisch ausgerichtet ist. Und ich würde sagen, ich probiere gerade all diese Perspektiven irgendwie miteinander zu vereinen, sowohl methodisch als auch theoretisch, um daraus vielleicht was zu machen, was es in der Form noch nicht gab oder was diese Zusammenführung der Disziplinen ganz gut ermöglicht.
Wir haben ja in unserem Podcast den Fokus auf das direkte im Feld sein, die Datenerhebung, die Feldforschung und haben in unserer ersten Episode ja auch sozialanthropologisch, soziologisch uns etwas vorgewagt. Und du kannst jetzt nun beides sozusagen. Inwiefern, was ist der wesentliche Unterschied zwischen den Datenerhebungsformen, die jetzt ins Feld gehen, also wie zum Beispiel der sozialen Kulturanthropologie und dem, was du im Prinzip jetzt machst, also einer Medienanalyse, wenn man so will, die vielleicht nicht unbedingt ins Feld geht, wie man das kennt, oder würdest du sagen, es ist trotzdem ein Feld?
Ich glaube, jetzt in der Orientierungsphase oder so in der explorativen Phase unterscheidet sich das gar nicht so grundlegend. Da ich davor noch nie auf TikTok zum Beispiel war, habe ich das auch als mein Feld gesehen und probiert, mich da einzutauchen und irgendwie unterschiedliche AkteurInnen kennenzulernen und Praktiken, um erstmal einen Überblick zu gewinnen. Ich glaube, das würde man in der Anthropologie ähnlich machen als explorative Phase. Die Datenerhebung selbst unterscheidet sich schon grundlegend, würde ich sagen, wobei es natürlich auch nicht ausgeschlossen ist, dass wir Interviews zum Beispiel mit AkteurInnen führen. Prinzipiell ist, würde ich aber auch sagen, kommunikationswissenschaftliche Datenerhebung sehr viel mehr im Büro und am Laptop als jetzt in der Anthropologie, wo man ja oft schon auch mit Menschen an anderen oder unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Räumen irgendwie zusammenkommt. Wobei es natürlich auch digitale Ethnographie zum Beispiel gibt, die sich dann auch wieder nur im digitalen Raum sozusagen abspielt und eher der Anthropologie oder der Feldforschung zugeordnet werden würde. Also auch da würde ich sagen, sind die Grenzen wieder fließend. Genau, ich gucke mir gerade Medientext an, aber es ist jetzt auch schon deutlich geworden, dass sich nur auf Medientext ohne Produktion oder Rezeption in irgendeiner Form mit einfließen zu lassen, viele offene Fragen hinterlässt. Also wir sind schon gerade auch dabei zu diskutieren, inwiefern man sich vom Medientext auch vielleicht löst und die Fragen, die diese aufgeworfen hat, auch durch Interviews zum Beispiel oder die Analyse von Kommentaren, wie man das noch unterfüttern kann.
Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, ja, und du sagst nochmal kurz was zur Medienanalyse oder auch Bildanalyse, was ihr ja auch irgendwie drin habt, wo da die Unterschiede sind, was genau es damit auf sich hat, weil vielleicht der ein oder andere da draußen noch nicht so viel von der Medienanalyse gehört hat oder uns gerade denkt, Mensch, das nutze ich auch.
Also ich glaube, Medienanalyse ist auch ein sehr, sehr weiter Begriff. Ich weiß gar nicht, ob wir den so benutzen würden jetzt bei uns im Projekt, weil wir uns ja sehr spezifische Inhalte angucken, die in medialen Zusammenhängen irgendwie stattfinden. Jetzt ganz am Anfang oder die erste Zeit habe ich mich ja mit TikToks beschäftigt, also multimodalen Inhalten, die auf einer sozialen Plattform irgendwie stattfinden. Und die habe ich mit unterschiedlichen Methoden und Zugängen sowohl deskriptiv, also eher quantitativ, als auch qualitativ mir angeguckt unter Einbezug der Forschungsfragen, die wir an die spezifische Material gestellt haben.
Ja, da kommt gleich natürlich die nächste Frage noch hinten ran. Und zwar hast du ja so schön jetzt das Stichwort gegeben, auch Mixed Methods. Ihr habt ja einen Mixed Methods Ansatz. Du hast das jetzt gerade schon formuliert. Ich kenne das aus der Soziologie tatsächlich so, dass die ergänzende Nutzung von quantitativen und qualitativen Methoden ist. Das heißt also die Mischung von unterschiedlichen Forschungslogiken. Was ich bei euch bislang irgendwie gedacht habe, rauszuhören, dass es eher sozusagen ist, wie man bei uns sagen würde, eine Datentriangulation, indem man verschiedene Datensorten, also Texte, Videos, Interviews und Bilder zur Analyse nutzt. Also würdest du eher sagen, es ist sowas? Oder weil du ja gerade dieses Mixed Methods beschrieben hast mit qualitativ, quantitativ.
Ich glaube, es ist sowohl als auch. Also das Projekt ist schon so ausgelegt, das größere Forschungsprojekt, dass wir sowohl quantitative Methoden und auch größere Datenkorpora untersuchen, als auch eine qualitative Tiefenanalyse von einzelnen Performances, Challenges, irgendwie visuellen Darstellungsmustern dann auch leisten. Und die Datentriangulation entsteht, glaube ich, mehr oder weniger automatisch, weil wir uns multimodale Inhalte angucken. Selbst in den Videos findet sich Text oder versprachlichte Form irgendwie. Dann gibt es die Captions und wir wollen uns schon auch noch höchstwahrscheinlich die Kommentare angucken. Das kann man dann auch wiederum quantitativ als auch qualitativ machen. Also so ein bisschen Potpourri an Methoden, an Inhalten, an Form von Text oder versprachlichten Text oder Bild, also visuellem Material.
Also du hast ja gerade von deinem übergeordneten Teilprojekt gesprochen und uns interessiert aber natürlich auch dein persönliches Promotionsprojekt. Dort schaust du ja auf Ausdruck, Performance, Mobilisierung und Delegitimation von Wut in Diskursen über Flinter und Arbeitnehmerrechte auf TikTok und auf Instagram. Kannst du uns darüber noch mal etwas Genaueres erzählen?
Ja, also zuerst muss man sagen, dass ich mich jetzt noch mal ein bisschen umorientiert habe. Dieses ganze Thema soll innerhalb meines jetzigen Dissertationsprojekts schon auch noch stattfinden. Und das ist auf jeden Fall das, womit ich auch gestartet bin. Bei den ersten Analysen, die wir jetzt gemacht haben, sind aber auch noch andere Emotionen oder affizierende Register aufgefallen, die spannend sind, außerhalb von Wut. Und ich habe auch keinen richtigen Zugang, also Datenzugang gefunden, wie ich nur zu Wut komme am Ende, sodass ich das Projekt jetzt ein bisschen ausgeweitet habe auf feministischen digitalen Aktivismus, vor allem auf TikTok. Prinzipiell spiegelt diese Idee von, man guckt sich Artikulation, Performance, Delegitimation und so weiter, spiegelt ein bisschen diese Ebene des Medieninhalts oder des Medientextes wider. Da musste man über affizierende Register genauer sprechen, den methodischen oder konzeptuellen Zugang, den wir da gewählt haben, um diese Ebenen auseinanderzunehmen. Aber ja, genau, prinzipiell interessiert mich, wie in digitalem Aktivismus oder in der Diskussion um Feminismus, und mich interessiert auch noch Klasse, aber mal schauen, wie sehr ich das noch einbauen kann, ja, Emotionen ausgedrückt werden, genutzt werden und dann aber auch verhandelt werden von anderen Leuten. Wem wird das zugesprochen? Wie darf die Person sich fühlen? Wie darf sie sich vielleicht nicht fühlen? Warum dürfen wir uns auf eine bestimmte Art fühlen und andere wiederum nicht? Genau, das ist dann das Ziel, am Ende irgendwie was darüber sagen zu können.
Wenn du hauptsächlich TikTok beforscht und von Medientext sprichst, was meinst du denn genau?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde da vor allem von den TikToks mit Caption sprechen. Mhm. Die Kommentare würde ich eher als Rezeptionsseite, also in der Kommunikationswissenschaft unterscheidet man prinzipiell in Produktion, Medientext und Rezeption, die man untersuchen kann, genau. Und ich glaube, das wäre für mich die sozusagen das User-Generated Content, alles, was damit einhergeht, würde ich als Medientext begreifen.
Das heißt also nicht wie bei den Cultural Studies, die sozusagen ja alles als Text verstehen, sondern wirklich das verschriftliche, textliche.
Nee, schon auch die Videos, also auch die gesprochene Sprache, aber halt nur von User-Generated Seite. Ich gucke mir dann auch nicht an, warum die das produziert haben, sondern wirklich was vorliegend ist, was sehe ich oder was habe ich, konnte ich extracten auch an Metadaten.
Du hast ja auch schon darauf hingewiesen, gerade auf die Gefühlswelt und welche Emotionen und Affekte mit dem ganzen Thema einhergehen und auch, was das für euch bedeutet. Und das ist natürlich dann jetzt so eine Steilvorlage für die Frage, wie es denn dir geht. Also gerade wenn es dann um feministische, antifeministische Diskurse geht, kann ich mir vorstellen, dass du mitunter auch Sachen gelesen oder gesehen hast, die dich selber vielleicht betroffen haben, von denen du dich auch vielleicht irgendwie, emotional distanzieren würdest. Und wie geht's dir in dieser Arbeit mit solchen Dingen, die dir begegnen? Kannst du das ganz im Weberschen Sinne abstellen und sagen, okay, ich bin jetzt hier als Forscherin, oder nimmst du das aktiv mit rein in die Analyse, oder wie machst du das?
Also abstellen, daran glaube ich nicht. Nee, also dass die Inhalte affizieren und irgendwie was mit einem machen, ist offensichtlich, glaube ich. Da muss man nicht viel drüber sprechen. Also mit antifeministischen Inhalten habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Ich glaube, das sind eher dann die Inhalte, die mich auch noch mal mehr mitnehmen würden, in dem Sinne, als dass man sich damit auch näher beschäftigen müsste. Die feministischen oder postfeministischen Inhalte, die wir uns bisher angeguckt haben, die haben bei mir zu allem Möglichen geführt, von irgendwie, ich bin ergriffen, mich nimmt das mit, im positiven Sinne, dass es mich irgendwie reinzieht und bewegt, bis zur Irritation und auch teilweise Wut, was da so irgendwie vor sich geht, was da so performt wird, ist teilweise einfach auch sehr abstrus. Aber ja, ich habe mir auf jeden Fall auch schon Gedanken gemacht. Ich bin auch schon in einer Gruppe von Leuten, die sich mit Antifeminismus beschäftigen, dass man ein bisschen eine Peergroup hat, mit der man sich darüber austauschen kann. Weil ich habe die Erfahrung in meiner Masterarbeit gemacht, wo ich mir eine Diskussion oder einen Diskurs um Polizei angeguckt habe, der auch viele Elemente hatte, die mich negativ, ja, wir denken nicht so negativ und positive Gefühle, aber wo mich das auf jeden Fall mitgenommen hatte und wo ich nicht so einen richtigen einen Outlet hatte dafür.
Das ist eine diverse Peer Group, also suchst du dir, oder versuchst du irgendwo reinzukommen, wo unterschiedliche Perspektiven auf das Thema entworfen werden? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man dann halt in so einer Peer Group drin ist, dass dadurch natürlich dann auch die Sichtweise sehr getriggert wird und sehr in eine Richtung geht und man dann vielleicht irgendwie unterschiedliche Perspektiven verliert und da so ein starkes Going Native hat vielleicht oder irgendwie sowas in die Richtung.
Aber was meinst du mit unterschiedliche Perspektiven auf antifeministische Inhalte?
Also ich kann mir vorstellen, dass es ja schon eher irgendwie radikalere Sichtweisen gibt und dann gibt es eher irgendwie moderate Sichtweisen.
Ich habe mich jetzt noch nicht so mit denen beschäftigt, weil ich mir die Inhalte noch nicht genau angeguckt habe. Aber meine Kollegin zum Beispiel forscht ja zu Far-Right Publics und deren Affekten. Und ich glaube, Also das Ziel ist natürlich eine bestimmte Distanzierung hinzubekommen. Ich glaube, was immer hilft, ist, sich gemeinsam mit anderen das Material anzugucken und anhand vom Material dann zu sagen, okay, das wären Lesarten, die man darauf, die man auch entwickeln könnte. In dieser Peer Group, ich glaube, da geht es vor allem wirklich darum zu sagen, wie geht es uns damit? Wie können wir damit umgehen? Als Frauen, als queere Person, weil das ja unsere Lebensrealitäten sind, die darüber, über die gesprochen wird, die gehasst werden, ne, über die Witze gemacht wird. Das sind ja nicht andere, in Anführungsstrichen, sondern wir auch. Und darum, glaube ich, geht es dann in diesen Gruppen eher. Da geht es nicht darum, jetzt eine facettenreiche Perspektive auf die Inhalte an sich zu entwickeln. Das machen wir bei uns im Projekt, im Team, dass wir uns gemeinsam hinsetzen, die Inhalte anschauen und probieren, das Spektrum an Lesarten durchzudeklarieren, um natürlich am Ende einen reflektierten und auch nah an der Wahrheit befindlichen Standpunkt zu entwickeln oder eine Lesart für uns zu entwickeln.
Würdest du sagen, dass das Hinzuziehen von so einer Peer Group dann auch die Gefühle, die Emotionen und die Affekte besser greifbar und nachvollziehbarer machen kann? Dadurch, dass man natürlich auch ein bisschen intimer über solche Dinge redet und wie man sich dabei fühlt, dass man das sozusagen da nochmal für diese affektiven Register nochmal irgendwie so einen Anstoß bekommt? Oder ist es eher wie so eine Supervision?
Also wir nutzen diese Peer Group jetzt weniger nochmal für den wissenschaftlichen Zweck, um uns selbst auch zu analysieren oder wissenschaftliche, akademische Reflexion zu gehen als Ventil, Supervision.
Aber das ist total cool. Also ich finde, das gibt es ja eigentlich gar nicht so institutionalisiert in der Wissenschaft, also gerade irgendwie bei uns in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften, dass man so eine Art Supervision hat. Also oftmals sind es ja dann irgendwie sensible Themen, mit denen man zu tun hat. Und dann hat man halt keinen, mit dem man darüber irgendwie so richtig spricht.
Bella, du hast ja schon ein bisschen erwähnt und oder von affektiven Registern gesprochen und also mit denen ihr arbeitet. Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen?
Also affizierende Register auf Deutsch und Affective Registers auf Englisch wurde entwickelt in der ersten Laufzeit von unserem Projekt, wo sich Reality TV angeschaut wurde. Also es ist aus der Filmwissenschaft stammendes oder durch die Filmwissenschaft informiertes Konzept, wo es irgendwie darum geht, anzuschauen, wie auf sowohl körperlicher als auch diskursiver und praktischer Ebene ein Register produziert wird, was sozusagen den Zuschauenden angeboten wird. Da geht es nicht darum, alle Lesarten oder alle Angebote, die ein Inhalt macht, affektiv herauszufinden, sondern das Primäre, das im Zusammenspiel von unterschiedlichen Elementen, textuell, jetzt für uns natürlich textuell, visuell, auditativ, was da zusammenkommt und dann dieses wie ein Musikregister irgendwie ein Angebot bereitstellt. Genau, und das probieren wir natürlich jetzt für TikToks anzupassen, beziehungsweise mit reinzunehmen in die Analysen.
Und also wie konkret nehmt ihr das mit rein? Also wie kann man das konkret erforschen?
Das war eine große Frage, die ich mir auch jetzt in der ersten Fallstudie gestellt habe, weil es halt für sehr umfangreiche, ne, Reality-TV für 45-Minuten-Videos oder so entwickelt wurde, die natürlich nochmal ein anderes Produktionslevel haben, wo nochmal andere Gedanken dahinter stehen, wo auch vielleicht der diskursive Bezug ein bisschen klarer ist als jetzt bei TikTok-Videos, die bis zu 3 Minuten, aber in den allermeisten Fällen ja viel kürzer und viel schneller geschnitten und vielleicht auch nicht professionell produziert in den allermeisten Fällen, sondern privat. Ich habe für einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Wort Sachen automatisiert erhoben und dann das in Max.qda für mich angeguckt und probiert, ein Kategoriensystem zu entwickeln. Ich bin ehrlich gesagt erst danach zu den affizierenden Registern, als ich so war, ach, da gab es doch irgendwie was mit 3 Ebenen. Vielleicht kann man sich die ja angucken oder 3 Dimensionen. Genau, weil ich sehr kleinteilig kodiert habe, was sinnlos erschien, weil die Inhalte so komplex sind, dass man da eher verloren geht, als dass man da was Interessantes findet. Genau, und dann bin ich zu den affizierenden Registern, habe mir da, Claudia Töpper hat da super viele Fragen bereitgestellt, an denen man sich orientieren kann. Die habe ich ein bisschen übersetzt für TikTok-Inhalte. Und entlang dieser drei Ebenen dann irgendwie eine Grundstruktur, was ist wichtig an Praktiken? Das war bei uns jetzt die Editing-Schnittpraktik von Transitions und irgendwie Lip-Syncing, was so das gemeinsame Element von dieser Challenge war, die ich mir angeguckt habe. Genau, das war so das vereinenden Praktiken sozusagen. Auf der Ebene der Körper habe ich mir dann irgendwie angeguckt, wie die unterschiedlich eingesetzt wurden, die Challenge unterschiedlich verkörpert wurde. Und diskursiver waren dann natürlich die Hashtags als auch die Musik irgendwie wichtig. Wobei das auch ein bisschen komplizierter war, den Diskurs dann zu analysieren. Was jetzt die offenen Fragen für die Folgezeit irgendwie stellt. Aber genau, so ungefähr war das Vorgehen. Dann bin ich nochmal durchs ganze Material und habe mir das auf diesen unterschiedlichen Ebenen angeguckt und Typen gebildet an affizierenden Registern. Weil die Idee, dass nur ein affizierendes Register bereitgestellt wird, hat sich relativ schnell als quatschig erwiesen. Und die Verbindung von einer Typenanalyse und affizierenden Registern war dann super fruchtbar. Ich habe angefangen mit dem Keyword Abtreibung, habe irgendwelche Daten erhoben für die zwei Wochen, nachdem Roe vs. Wade gekippt wurde und in Deutschland 219a gestrichen wurde. Also für die zwei Wochen danach auf Deutsch und habe mir das Material angeguckt. Und dann ist relativ schnell klar geworden, irgendwie drei Viertel des Materials haben was mit einer Challenge zu tun, die mir zu der Zeit gar nichts gesagt hat. Dann habe ich angefangen, ein bisschen zu googeln und das wurde Kleiderbügel-Challenge oder Trend genannt. In den Zeitungsartikeln, die ich gefunden habe, habe ein bisschen Rücksprache gehalten mit unterschiedlichen Leuten und das war irgendwie ein Begriff, sodass ich dachte, okay, vielleicht lohnt sich das, sich genauer anzugucken, weil für mich erstmal abstrus irgendwelche Leute mit einem Kleiderbügel in diesen Videos rumhantiert haben, eine Transition gemacht haben von Jogginganzug zu aufgestylterem Erscheinen. Und dieser Kleiderbügel, der und dem Hashtag My Body, My Choice in dem Zeitraum nach Roe vs. Wade, das hat bei mir zu super vielen Fragen geführt. Und das gemeinsame Element war das Audio. Und dann dachte ich, ah ja, cool, ich kann ja über Audio erheben. Habe mir dazu ein Skript geschrieben und das automatisiert erhoben für erstmal ein halbes Jahr. Dann ist relativ schnell aufgefallen, ach ja, es ist wirklich eine Challenge, die hat super kurzzeitig nur gelebt. Also klassisch Social Media. Diese Challenge, das ist ein bisschen, was ich meinte gerade. Die Bedeutung ist super kontingent. Ich glaube, die Performances waren super divers. Und da komme ich jetzt zu den affizierenden Registern, weil sich ganz unterschiedliche Performances gezeigt haben. In dem einen wurde irgendwie nach der Transition statt eines schönen Kleids oder High Heels und super geschminkt, waren die Leute halt in Gefängniskleidung, blutend, irgendwie mit diesem Kleiderbügel zu sehen. Und das ist natürlich ein ganz anderes affizierendes Register und hat auch eine ganz andere Bedeutung und einen diskursiven Bezug als diese Transition zu gestylten Outfit. Und das habe ich dann probiert, langsam, aber sicher, irgendwie daraus Sinn zu machen, diese Typen zu bilden. Und dann sind wir halt am Ende auf vier Typen gekommen, die sich auch immer wieder reproduziert haben und immer wieder zirkuliert sind und dadurch die bedeutsamsten waren. Und das war einmal Wut, das war Freude oder so ein bisschen Happiness, Schock oder Vulnerabilität und so eine Form von Solidarität oder Support, die wir aber alle kritisch diskutieren am Ende. Also wir verstehen das wirklich als Angebot, das an Zuschauende gemacht wird, nicht als, okay, das verkörpert wirklich und wirklich im Sinne von verkörpern, Solidarität oder das verkörpert wirklich Wut. Ja. Wir verstehen das als Performances und Angebote, die man kritisch diskutieren kann und sollte.
Du hast jetzt ein paar Mal von diesem automatisierten Erheben gesprochen. Wie funktioniert das?
Wow, das geht jetzt sehr ins Technische. Aber es gibt Schnittstellen, die bereitgestellt werden, APIs.
Okay.
Das gab es für Twitter, deswegen gab es sehr lange sehr viel Twitter-Forschung, weil man sich dafür akademischen Zugang bewerben konnte und dann einen Zugang sozusagen auf deren Datenset oder eine Schnittstelle, mit der man programmieren konnte, und dann hat man Daten erhalten, bestimmte Daten, ein bisschen intransparent natürlich. und das gibt es jetzt für TikTok, für Twitter oder X gibt es das nicht mehr oder nicht mehr so leicht zugänglich. Und ich habe mich da beworben auf diesen Zugang, mir Programmieren beigebracht, und dann kann man über ein Skript laufen lassen und stellt immer wieder Anfragen an TikTok und deren Datenset, und dann kriegt man, also ich habe das, je nachdem, in welcher Form man das haben will, aber ich habe mir das am Ende einfach als Excel-Datei ausgeben lassen, noch sowas reingeschrieben, dass ich auch URLs bekomme, und dann konnte ich darüber die abrufen, die Videos. Ich dachte, dass man müsste das so erheben. Ich habe jetzt herausgefunden, das hätte alles auch nicht, wäre nicht nötig gewesen, hätte man auch anders machen können. Aber weil wir auch im Nachgang, also anderthalb Jahre später, erhoben haben, weil wir schon ein Twitter/X-Set hatten, wollten wir ein bisschen Vergleichbarkeit schaffen für diese zwei Sets. Deswegen war das so der einzige, auch legale.
Also jetzt zum Thema Datenerhebung, wie gehst du denn mit dieser immensen Datenfülle um? Es benutzen ja mehr als 1 Milliarde Menschen TikTok und schauen sich wöchentlich tausende von Videoclips an. Wie groß ist dein Datenkorpus? Wie sortierst du aus? Und fühlst du dich damit manchmal überfordert oder hast du irgendwie mittlerweile den Blick für die Sachen?
Sehr wichtige Frage. Ich finde das Schwerste wirklich erstmal was zu finden, was sich lohnt zu analysieren, wegen der Schnelllebigkeit. So viel, also gerade TikTok sind ja super viele Inhalte parallel. Das ist ja selten so, dass man auf ein Profil geht und dann, oder also nicht mehr wie bei Instagram, dass man so richtig von Communities oder so sprechen kann, sondern von diesem Endless Stream an Content, den wir uns alleine angucken. Genau, das war erstmal das erste Problem. Ich hatte am Ende über 6000 Videos, die ich für den ersten Monat, in dem die Challenge irgendwie zirkuliert ist, erhoben hatte, als Datenpunkte sozusagen. Und die habe ich deskriptiv mir erstmal angeguckt, okay, in welchem zeitlichen Rahmen, wie sind die verlaufen, wann waren die Höhepunkte, wann war es dann nicht mehr so relevant, auch wie die Likes, also wie viele Likes der Gesamtzahl an Videos pro Tag oder Shares und so weiter vergeben wurde, um ein bisschen Relevanz für mich zu bestimmen und zu sehen, okay, wann, warum, wie, was. Dann habe ich mir regional angeguckt, okay, wo war das was in den USA, war unwahrscheinlich, weil ich über einen deutschen Keyword am Anfang hingekommen bin. Da hat sich dann herausgestellt, okay, es war sehr Deutschland, Frankreich zentriert, was natürlich für die Lesart total wichtig ist, weil das ja nicht Leute sind, die betroffen sind von Roe versus Wade. Also um diese so transnationalen Bezüge ein bisschen klar zu bekommen. Genau, das war dann so dieser deskriptive Teil, den ich dann genutzt habe für mein Sampling, für die qualitative Analyse, Bildtypenanalyse. Und da habe ich dann zwei unterschiedliche Sampling-Strategien irgendwie entwickelt, um auch ein bisschen die Peripherie abzugreifen. Also nicht nur die Videos, die mehr als 1000 Likes und mehr als 50 Shares oder was auch immer. Die hatte ich zum einen, das waren knapp 180 Videos, glaube ich. Und dann habe ich aber noch pro Tag die 10 relevantesten Videos oder die, mit denen am meisten interagiert wurde, auch noch erhoben für den gesamten Zeitraum, sodass man auch ein bisschen sehen konnte, okay, außerhalb der Peaks gab es da vielleicht noch andere Varianten. Dann habe ich die Videos alle runtergeladen und gemeinsam mit unserer SHK sind wir die durchgegangen, separat einmal, also dann nochmal zusammen. Dann nochmal im ganzen Team einzelne Videos angeguckt. Genau, aber das und dann immer wieder revidiert und dann nochmal durch und nochmal neue Typen gebildet. Aber ich glaube, klassischerweise sucht man sich die Inhalte aus, mit denen am meisten interagiert wurde, weil man da immer gut argumentieren kann, dass das die relevantesten Inhalte sind. Ich fände es schon spannend, mir auch in Zukunft Sachen anzuschauen, die bisher mehr an der Peripherie auch stattfinden und ob sich da nicht andere Typen noch mehr, also ob da zum Beispiel bei dieser Challenge noch ganz andere Lesarten sich entwickeln oder ganz andere Performances außerhalb von dem, was eh reproduziert wird.
Bella, wir haben ja vor Beginn des Podcasts einen kleinen Einblick oder ein Einhorch, besser gesagt, bekommen von deiner Datenerhebung. Vielleicht ist dem oder der ein oder anderen auch schon eine Idee gekommen, was es denn gewesen sein könnte. Vielleicht magst du uns etwas dazu sagen, was wir da am Anfang gehört haben.
Ich beim Codieren oder beim Zuordnen von den Videos oder von den TikToks zu den Typen. Und ich mache das dann immer so, dass ich mir parallel alles, was auffällt, gleich vertextliche und wirklich riesenlange Dokumente habe, schon mit Fließtext. Ich glaube, das war das Getippel und die Videos. Ich glaube, das ist tatsächlich die Tastatur.
Die haben wir auch schon ein bisschen gespoilert. Auf jeden Fall habe ich beim Reinhören gedacht, die arme Tastatur, die fliegt dir gleich um die Ohren. Auf jeden Fall war das sehr affizierend, dir zuzuhören, wie du mit deiner Tastatur da ordentlich losgelegt hast. Und es klingt so einfach, auch irgendwie, du hast dann den Zugang und dann diese Automatisierung. Also ich habe auch erst gedacht, naja, man guckt sich dann halt diese Videos an und aber ich glaube, da ist eine Riesenhürde auch bezüglich des Zugangs und des Datenschutzes, oder? Weil du jetzt auch meintest mit dem Runterladen, was, inwiefern ist das denn behindernd? Worauf muss man achten, dass man nicht so wie ich, also ich wäre jetzt ganz naiv so und hätte halt einfach gegoogelt, was auch immer. Da muss man sich, glaube ich, im Vorfeld dann auch ziemlich Gedanken drüber machen, was überhaupt möglich ist und was nicht, oder?
Ja, da stellen sich extrem viele Fragen. Und ich glaube, alle Menschen, die mit Social Media forschen, haben da ähnliche Probleme. Auch alleine einen Zugang über TikTok selbst zu nutzen, der ein bisschen undurchsichtig ist. Welche Daten kriege ich, welche kriege ich nicht? Was wird da rausgenommen, was nicht? Da fängt das ja schon an. Genau, ich hatte mich dafür entschieden, das trotzdem zu machen, weil man dann zumindest nicht deren Rules sozusagen missachtet, Regeln missachtet. Datenschutz von den Menschen selbst. Also ich habe nur Daten bekommen, die eh von Leuten, die zumindest selbst bei TikTok angegeben haben, dass sie älter sind als 18. Alles andere wird von TikTok schon aussortiert. Ja, okay. Also die Frage stellt sich trotzdem, weil man kann das natürlich trotzdem auch nicht sicherstellen. Consent. Ja. Nicht möglich. Es geht einfach nicht. Wir haben da viel auch drüber gesprochen, aber ich glaube, also Forschung in sozialen Medien wäre so gut wie unmöglich, gerade wenn man sich sowas wie Challenges oder so angucken möchte, wenn man da wirklich Consent von allen Participants erhalten wollen würde. Was wir halt jetzt machen, ist natürlich die Daten sichern, sodass da die nicht irgendwie in der Cloud sind oder so. Ja. Wir sharen die, also wir teilen die mit niemandem. Die sind bei uns gesichert, in Publikationen anonymisieren, so gut es geht. Da haben wir auch unterschiedliche Sachen ausprobiert, weil wir uns aber natürlich Affekt und Emotionen angucken. Ja. Ist das auch schon wieder eine Riesenfrage, wie dolle möchte man blurren, wie dolle möchte man unkenntlich machen, wenn es halt genau diese Gesichtsausdrücke sind, genau diese Bewegungen von den Händen, die uns interessieren und die das aber ja auch erst verständlich machen, auch für LeserInnen.
Ja.
Weil allein Affekt und Emotion zu versprachlichen in einem akademischen Text ist ja schon eine große Aufgabe. Und gerade wir, die mit visuellem Material arbeiten, das dann gar nicht zu nutzen, wäre auch schwer. Dann haben wir geguckt, ob man das so mosaikmäßig, ob man das verpixelt, wie groß die Pixel im Blauen sind, jetzt trotzdem am Ende beim schwarzen Balken über den Augen gelandet.
Ja.
Weil wir keine Bilder nutzen müssen, wenn wir die verpixeln und sowieso nichts am Ende erkenntlich ist. Und das ist, glaube ich, so Praxis einfach bei uns im Feld.
Würdest du sagen, das ist auch eine der größten Herausforderungen an deiner Forschung? Oder was würdest du sagen, was ist das most challenging?
Also das ist tatsächlich was, womit ich mich relativ früh direkt beschäftigt habe, weil ich das in meinem Anthropologiestudium gelernt habe, dass das alles super wichtig ist. Ich glaube, ich habe das jetzt für mich ein bisschen abgehakt, dass man da den perfekten Weg findet, der wirklich jegliche Art von Ethik vollumfassend, korrekt, was auch immer, so abhakt. Ich glaube, den Weg, den wir jetzt gewählt haben, der ist vertretbar. Und wir werden uns trotzdem weiterhin Gedanken machen müssen darüber. Ja, jetzt gerade war ich so in der Analyse, um erstmal herauszufinden, wie ich was mache, wann und wo, dass ich das ein bisschen zur Seite geschoben habe. Aber das wird sicherlich immer wieder aufkommen, vor allem, wenn wir uns jetzt auch nochmal andere Inhalte angucken, wo es auch ins so Menschenverachtende dann wahrscheinlich teilweise geht, wie man damit dann auch umgeht, um irgendwie das Ausmaß trotzdem begreifbar zu machen, ohne dabei zu reproduzieren oder zu triggern. Aber die Fragen werden immer da sein und die begleiten uns auch durch den ganzen Forschungsprozess, glaube ich, die ganze Zeit.
Ich glaube, das sind ganz gute Schlussworte, weil du ja auch schon ein bisschen antriggerst, dass wir uns ja hier auch nochmal zu einem zweiten Teil sehen, wenn das alles etwas weiter vorangeschritten ist. Und vielleicht gibt es dann schon wieder neue Informationen, wie es dann macht oder es bleibt so oder was auch immer. Also es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank, Annabella, dass du deine ersten Erfahrungen mit uns geteilt hast. Es ist, denke ich, nicht nur total spannend, so einen Einblick zu bekommen, sondern auch unglaublich wichtig, öffentlich darüber zu sprechen, auch über Hürden und Dinge, die man vielleicht so nicht geplant hat oder wenn man dann das Promotionsthema doch noch mal etwas anpasst und abändert.
Ja, also wir wünschen dir beide ganz viel Erfolg weiterhin und sind gespannt auf die zweite Folge und neue Erkenntnisse.
Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Annabella und ihrer Forschung weitergeht, dann folgt uns auf Insta oder LinkedIn oder abonniert unseren Podcast. Tschüss!
Tschüss!